BC1-2, 3, Klasse 2.
Dabrum des Mandalas. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich.
Idam Guru Namandala Kamya Yatrayam.
Zuflucht und der Wunsch. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Sabine.
Eigentlich sollte ja Bettina die Klasse heute halten. Wir haben jetzt aus unterschiedlichen Gründen getauscht. Und wie ich mich auf die Klasse vorbereitet habe, ist mir klar geworden, dass der Inhalt der heutigen Klasse das ist, was mein Leben eigentlich am meisten verändert hat, insbesondere meine Meditation am meisten verändert hat. Und deswegen danke, Bettina, dass wir getauscht haben. Wir werden heute nochmal genauer auf die 6 Vorbereitungen der Meditation eingehen. Ob deine Meditation erfolgreich ist oder nicht, hängt eigentlich von diesen 6 Vorbereitungen ab. Und es gibt viele Menschen, das haben wir das letzte Mal schon in der Runde so ein bisschen mehr oder minder vom Feedback auch besprochen gehabt. Es gibt so viele, die wirklich schon jahrelang meditieren, die das Gefühl haben, es geht nichts weiter, ihre Meditation verändert ihr Leben eigentlich nicht zum Besseren. Und sie haben auch nicht das Gefühl, dass sich ihre Meditation verbessert, dass sie sich besser konzentrieren können, dass sie besser meditieren können. Und wenn man sich an die 6 Vorbereitungen hält, dann wird die Meditation gut werden. Deswegen ist eigentlich das, was man außerhalb der Meditation tut oder vor der Meditation, extrem wichtig, dass die Meditation dann erfolgreich wird. Davon hängt ab, ob du dich konzentrieren kannst, davon hängt ab, ob du Erkenntnisse hast und davon hängt ab, ob du durch die Meditation dein Leben verändern kannst. Und deswegen sind diese 6 Vorbereitungen so extrem wichtig. Wir haben es das letzte Mal schon kurz angesprochen und heute werden wir sie vertiefen und auch dann am Ende der Stunde wirklich in der Meditation selber durchgehen. Also ich rede jetzt so ungefähr 2 Stunden und dann machen wir hinterher eine 10 Minuten Meditation, wo man das, was man, wo ich jetzt praktisch 2 Stunden drüber rede, einfach einmal praktisch durchgehen. Aber es ist einfach bei vielen auch wichtig, die Hintergründe zu wissen. Es ist wie mit dem, eine Meditation ist ein 100-Meter-Lauf. Ich versuche mich völlig konzentriert auf ein Objekt über längere Zeit zu fokussieren. Und wie beim 100-Meter-Lauf muss ich mich dafür aufwärmen. Und genau dafür sind diese vorbereitenden Übungen da. Man wärmt sich auf, um dann bei der eigentlichen Meditation konzentriert bei der Sache sein zu können. Wichtig ist auch, dass diese vorbereitenden Übungen in der Meditation nicht zu viel Zeit einnehmen. Verdattelt euch nicht bei den vorbereitenden Übungen. Das soll wirklich in 10 Minuten erledigt sein. Also ich habe es am Anfang bestimmt für ein halbes Jahr nur die vorbereitenden Übungen praktisch in der Meditation gemacht, ohne ein eigentliches Meditationsobjekt. Da habe ich dann meistens so 20 Minuten dafür gebraucht. Man muss es schon ein bisschen üben, dass es dann in 10 Minuten durchgeht. Aber echt, wir stehen in der Früh um 6 auf, wir setzen uns aufs Meditationskissen, wir machen unsere 6 vorbereitenden Übungen. Und wenn ich dann eine Stunde dafür brauche, dann ist es Zeit und der Wecker klingelt und ich muss zur Arbeit gehen. Also deswegen auch in dem Sinne von, wir haben ein geschäftiges Leben. Wir meditieren keine 4 Stunden am Tag. Also bei den meisten wird irgendwann der Wecker klingeln und dann heißt es, jetzt gehen wir in die Arbeit. Deswegen auch deswegen ist es wichtig, dass diese vorbereitenden Übungen in der Meditation einfach nur diese 10 Minuten sind, damit wir dann noch zum eigentlichen Meditationsobjekt kommen. Weil das ist ja das, warum wir meditieren wollen. Es heißt, das hatten wir in der letzten Stunde ja auch ausführlich besprochen, wir meditieren, weil wir die direkte Erfahrung der Leerheit haben wollen. Wir wollen das göttliche Wesen treffen. Und um das zu erreichen, musste eine Stunde am Tag meditieren. Und da zählen die vorbereitenden Übungen nicht dazu. Auch das ist ein Grund, warum diese 10 Minuten praktisch komprimiert sein sollen, damit ich dann auch noch eine Stunde meditieren kann. Wenn ihr Retreat macht, dann kann natürlich die vorbereitende Übung 45 Minuten auch mal dauern. Sie sind wunderschön. Man kann da sein ganzes Herz einlegen. Man kann die wirklich ausbauen. Wenn ihr in Retreat seid und 4-mal am Tag oder 5 oder 6-mal am Tag meditiert und die Zeit habt, ja, dann könnt ihr eine ganze Session für eure vorbereitenden Übungen machen. Aber wie gesagt, im normalen täglichen Leben ist es einfach 10 Minuten und in 10 Minuten kommt man auch gut durch. Also das ist überhaupt kein Problem. Das führt uns noch zu einem kleinen Nebenausflug. Also wie gesagt, wir haben alle irgendwie einen Beruf, wir führen alle ein Leben mit anderen Verpflichtungen und wir haben nur eine begrenzte Zeit für unsere Sadhana, sprich unsere spirituelle Praxis. Deswegen sollte man auch vorsichtig sein, zu welch spiritueller Praxis man sich verpflichtet. Weil wenn ich mich zu vielen verpflichte, die dann 6 Stunden am Tag dauern und ich soll auch noch 8 Stunden arbeiten gehen, dann wird es langsam eng. Also seid da auch sehr selektiv und versprecht nur so viel, wie ihr wirklich jeden Tag tun könnt, weil sonst habt ihr hinterher wieder das schlechte Gewissen, was ihr alles nicht gemacht habt. Die Vorbereitung ist dazu da, jede Meditation ist praktisch wie so ein Tropfen. Die Vorbereitung dient dazu, die Konzentration aufzubauen. Dann kommt der dicke Teil vom Tropfen, das ist ja praktisch die tiefste die Zeit, wo man sich am besten konzentrieren kann. Die sollte man auf ein Meditationsobjekt verbringen und dann kommt man wieder raus aus der Meditation, wo die Konzentration praktisch wieder langsamer wird. Das ist auch ein Grund und ein Argument dafür, nicht zu viel Zeit auf die vorbereitenden Übungen zu verbringen. Das führt uns auch so ein bisschen, noch 2 Dinge vorab, bevor wir mit der ersten vorbereitenden Übung beginnen. Es heißt, man soll jeden Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort meditieren. Der Hintergrund ist, dass man sich das angewöhnt, wie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe regelmäßig Mittagessen um 11:30, um 11:30 knurrt mein Magen und dann würde ich denn doch jetzt bitte gerne Mittagessen gehen. Und genauso ist es mit der Meditation. Wenn ich es jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort mache, dann ist es einfach was Gewohnheitsmäßiges. Ihr werdet dann in der Früh aufstehen und euch aufs Kissen setzen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion nach einer gewissen Form der Gewöhnung. Ich würde sagen, so 3 Monate muss man es wirklich jeden Tag in der Früh machen. Da kommen dann auch noch ganz viele Klassen, über welche Hindernisse man denn da noch hinüber muss, damit man sich auch jeden früh aufs Kissen setzt. Aber es hilft einfach, wenn man es jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen Ort macht. Man prägt sich praktisch in seinen Biorhythmus ein. Jetzt ist Zeit, aufs Kissen zu sitzen. Für die meisten Leute ist der Morgen die beste Zeit zu meditieren. Es gibt ein paar Leute, für die ist es abends um 10. Experimentiert, versucht rauszufinden, wann ist für euch diese Zeit. Ich persönlich finde, ich habe auch mal abends meditiert, aber ich persönlich finde, in der Früh hat es für mich auch so eine Sache, ich habe heute schon meditiert. Und außerdem verläuft der Tag anders, wenn ich in der Früh meditiere. Also das ist für mich mit der größte Grund, es in der Früh zu tun. Auch wenn es manchmal schwer ist und kürzer ausfällt, weil man den Wecker dreimal auf Sleep Timer gesetzt hat. Was mache ich dann, wenn der Wecker klingelt? Dann setze ich mich nicht zuerst aufs Kissen, sondern ich gehe schon zuerst mal Zähne putzen, mache mir vielleicht einen Tee, versuche im Gang zu kommen. Tee ist wichtig, Kaffee ist auch erlaubt, aber nicht zu viel. Es heißt, also wenn man was zu sich nimmt, wichtig ist wirklich vorher was zu trinken. Man sollte aber möglichst nichts essen. Ein Saft ist vielleicht noch okay. Also die Verdauung zieht ja relativ viel, die macht einen ja wieder müde. Deswegen soll ich vorher nichts essen, weil sonst werde ich ja schon wieder müde, weil der Magen beschäftigt ist. Und dann geht's los mit den vorbereitenden Übungen. Die erste haben wir das letzte Mal schon besprochen, Zimmer aufräumen. Damit ist nicht gemeint, ihr müsst jetzt Hausputz halten und die ganze Wohnung putzen, sondern da es heißt, ihr sollt eure Meditationsecke, euer Meditationszimmer sauber machen. Das ist auch die Empfehlung, meditiert bitte nicht auf dem Bett. Da ist der Körper schon wieder so programmiert, auf dem Bett schlafe, also im Bett schlafe ich. Deswegen werdet ihr dann wahrscheinlich eher eine schläfrige Meditation haben. Versucht wirklich eine Ecke in einem Zimmer oder wenn ihr ein großes Haus habt, vielleicht sogar ein eigenes Zimmer für die Meditation, nur für die Meditation zu verwenden. Und das ist genau dann dieser Bereich, der dann mit diesem Aufräumen rein ist. Und wenn man das jeden Tag macht, wird es am Ende eigentlich nur noch darauf hinauslaufen, 2 oder 3 Flusen aufzuklauen und vielleicht die Buddha-Statue ein bisschen abzustauben. Also wenn man es jeden Tag macht, dann fällt ja nicht mehr viel an. Wichtig ist, dass dieses Zimmer eine ruhige, schöne Ausstrahlung hat. Es sollte nicht vollgestopft sein. Ihr solltet auch nicht zu viel auf eurem Altar stehen haben, weil das den Geist auch wieder ablegt. Wenn ihr viele Bilder oder viele Statuen habt, dann versucht eher die Statuen und die Bilder zu rotieren. So, oh, jetzt stelle ich mal 3 Wochen die schwarze Buddha-Statue hin und dann kommt vielleicht die nächsten 3 Wochen was anderes hin. Versucht da eher zu rotieren. Und auf dem Altar werden standardmäßig, wir hatten es letzte Mal ja schon besprochen, es muss kein Buddha sein, es sollte für euch dieses erleuchtete Wesen sein, die Person, die für euch ein perfektes Wesen verkörpert. Für viele von uns wird es Jesus sein oder Gott. Eventuell ist es Mutter Teresa, wer auch immer. Also wenn ich in diesem Kurs Buddha sage, meine ich ein erleuchtetes Wesen. Der Mensch für euch, das Lebewesen für euch, der für euch alle guten Eigenschaften verkörpert. Wichtig ist auch, dass euch klar ist, dass dieses Bild nur eine Repräsentation ist. Ihr betet keine Statue und kein Bild an. Sie verkörpern einfach nur diese Personen. Und traditionsgemäß ist es auf dem Altar auch so, dass wir eine Repräsentation des Körpers des Buddhas haben, eine Repräsentation der Rede des Buddhas und eine Repräsentation des Geistes des Buddhas. Körper ist relativ einfach, ist eine Statue oder ein Bild. Für die Rede ist es üblich, ein Buch draufzulegen. Ihr könntet zum Beispiel euren ACI-Kurs drauflegen oder vielleicht habt ihr ja aus der Lektüre von letzter Klasse dieses wunderschöne Gebet Gandhina Lakyama ausgedruckt. Das wäre auch was Schönes für ein Altar. Manche haben auch einen USB-Stick mit allen ACI-Kursen drauf auf dem Altar. Überlegt euch einfach, was ist wirklich eine Schrift, die euch wichtig ist, die ihr da auf dem Altar liegen habt. Für den Geist wird standardmäßig im tibetischen Buddhismus eine Stupa verwendet. Das ist diese Puhu, wie beschreibe ich das? Hat unten so einen Sockel und dann geht es in so einem Kreis nach oben. Ja, so kann man, glaube ich, nicht beschreiben. Genau. Dann kommt man nämlich zum zweiten Schritt, den Opfergaben, den physikalischen Opfergaben, den echten, die geistigen kommen später. Die Opfergaben bringen wir da, um diese Lebewesen wirklich einzuladen, dass sie wirklich zu uns ins Zimmer kommen und mit uns meditieren. Und diese Lebewesen brauchen eure Opfergaben nicht. Es geht darum, um euer Herz, dass ihr bereit seid, was zu geben. Es ist ein Akt der Hingabe, eine Opfergabe. Geschela sagt, das Minimum für ihn ist ein kleines Blümchen und sind Kekse. Kekse sollten möglichst hell sein, keine dunklen, auch wenn ihr persönlich gerne Schokoladenkekse esst. Haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass man die dann auch essen darf nach der Meditation. Aber es heißt, es sollen helle Kekse sein, weil die hellen Kekse für den reinen Geist stehen. Ich habe letztes Mal erzählt, bei mir ist relativ häufig eine Espresso-Tasse auf dem Altar zu finden, weil mein Lama gerne Espresso trinkt. Überlegt euch, was euer Lama gerne hat und stellt es dementsprechend auf den Altar. Dann gibt es noch den tibetischen Brauch der Wasserschalen, den ich euch gerne heute auch praktisch vorführen will, weil ich es einfach einen wunderschönen Brauch finde. Der Darbringung und ich zeige es euch dann gleich, für was jede Wasserschale steht. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, für was die Wasserschalen stehen. Ich weiß zum Beispiel, Peter Mörtel arbeitet mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen des Wassers. Ich werde heute die eher klassische Interpretation dessen zeigen und erklären. Warum Wasser? Wasser ist, sage ich jetzt mal, im weltlichen Sinne billig. Wasser ist eigentlich fast überall verfügbar. Und es heißt eigentlich, du sollst jede Opfergabe aus tiefstem Herzen machen. Und Wasser können wir aus tiefstem Herzen opfern, wir hängen nicht dran. Wenn ich jede Früh einen Diamanten auf meinem Altar opfern würde, dann würde wahrscheinlich am zweiten Tag schon irgendwas in mir zusammenzucken und ich würde es nimmer gern geben. Weil es heißt nämlich auch, alles, was ich nicht gern, das wirklich offenem Herzen gebe, ist eigentlich schlechtes Karma. Also wenn ich was gebe und es tut mir leid innerlich, in dem Moment oder hinterher, dann habe ich eigentlich schlechtes Karma gesammelt. Und deswegen, also ist das mit den Wasserschalen. Genau, dann müssen wir jetzt die Kamera umstellen und dann zeige ich euch, wie das mit den Wasserschalen geht. Moment. Ich glaube, so sieht man das jetzt ganz gut. Also, der Brauch ist, dass man sieben Wasserschalen hat. Die tunlichst auf dem Altar, wenn sie leer sind, immer nach unten stehen. Man stellt nie eine leere Schale auf den Altar, weil, also ich bringe ja keine leere Opfergabe da. Wenn ich was opfer, dann ist da ja immer was drin. Man könnte auch sagen, wir opfern die Leerheit, aber das ist dann schon sehr advanced. Standardmäßig stelle ich eine leere Opferschale nie so, sondern immer umgekehrt auf den Altar. Ich stapel meine 7 oder 8 Opferschalen aufeinander. Wo ist mein Wasser? Und dann gieße ich in die erste Opferschale mein Wasser voll mit Wasser. Jetzt gieße ich fast alles von der ersten Schale in die zweite Schale. Lass ein bisschen was in der ersten Schale drin und setze sie ab. Dann nehme ich die zweite Schale, die jetzt fast voll ist und die in der falschen Reihenfolge ist, aber das macht ja nichts. Nehme die zweite Schale, wie sieht man das jetzt, gieße es in die dritte Schale, lass ein paar Tropfen in der zweiten Schale drin und stell die zweite ab. Dieser Vorgang an sich hat schon Symbolcharakter. Der steht für die Weitergabe des Wissens innerhalb der Linie. Lord Buddha hat seine Schüler gelehrt, seine Schüler haben ihre Schüler gelehrt und so weiter bis zum heutigen Tag, wo ich heute vor euch sitze. Ihr seid in dem Sinne nicht Empfänger des Wissens, sondern ihr seid nur ein Gefäß. Ihr nehmt dieses Wissen auf und gebt es weiter. Und das versinnbildlicht, was wir hier tun. Wir gießen das Wasser, was jetzt in dem Sinne Wissen ist, von einer Schale zur nächsten und stellen sie ab. Ich mache jetzt mal ein wenig schneller, dass mal die 8 Schalen auf dem Tisch stehen. Das ist auch eine Übung in Achtsamkeit. Die Schalen sollten gerade sich so aneinander berühren, sollten in einer Linie stehen. So. Jetzt haben wir 8 Schalen. Jetzt geht's weiter und dann nehme ich wieder mein Wasser und fülle jede Schale auf. Und jetzt erkläre ich euch, für was jede Schale steht. Das erste Wasser ist Arjam auf Sanskrit oder das Wasser zum Trinken. Es ist in den meisten Ländern Brauch, dass wenn jemand zu Besuch kommt, dass ich ihm als erstes was zu trinken anbiete. Also praktisch meinen Lehrer, meinen Lama, den ich jetzt dann gleich bitte, mit mir zu meditieren, biete ich hiermit was zu trinken. Die zweite Schale ist Patyam. Das ist Wasser, um die Füße zu waschen. Das kennen wir aus der Bibel, wo das ja auch ganz oft beschrieben wird. Und das ist einfach in Ländern, wo ich in Sandalen laufe und keine geteerten Straßen habe, sondern irgendwelche Sandstraßen, üblich, wenn ein Gast kommt, dass man ihm die Füße wäscht, weil die einfach dreckig sind. Das dritte ist Pushpe oder die Blume. Hier könnt ihr jetzt zuerst die Schale mit Wasser füllen und dann die Blume reingeben. Die vierte Schale ist Dubai oder Incense, Räucherstäbchen. Entweder füllt ihr sie mit Wasser, um das zu versinnbildlichen, oder ihr füllt sie mit Reis und steckt dann 2 Räucherstäbchen rein. Die ich jetzt leider nicht anzünden darf, außer Holger gibt mir dann Sondererlaubnis.
Kein Rauchmelder.
Das sehen wir dann gleich. Wir nehmen 2 Räucherstäbchen. Die 2 Räucherstäbchen versinnbildlichen Lehrer und Schüler. Deswegen sollte man die möglichst so reinstecken, dass sie möglichst nahe sind, aber sich nicht berühren. Sieht man jetzt nicht auf der Kamera. Ich versuche gerade, die Räucherstäbchen zum Glühen zu bringen. Moment, gleich geht's weiter. So, jetzt da. Die nächste Schale steht für Licht. Da könnt ihr auch wieder Wasser symbolisch einfüllen oder Reis. Und dann stellen wir so ein Teelicht drauf Klassisch könnte man auch eine Butterlampe hinstellen. Das ist dann wieder eine eigene Stunde, wie man Butterlampen dreht. Das wollen wir heute nicht ausreizen. Gut. Die nächste Schale versinnbildlicht Salben oder parfümiertes Wasser. Ihr könntet jetzt praktisch noch ein Chanel Nummer 5 ein paar Tropfen drauf tun. Ich tue normalerweise ein paar Tropfen paar Fäden Safran rein, weil das auch einen sehr schönen Geruch macht. Gande. Das nächste ist Navidia oder Essen. Meine favorisierte Essensgabe ist ein Apfel. Obst ist auch sehr schön. Oder Kekse, wie ich vorhin gezeigt habe. Standardmäßig nimmt man 3 Kekse. Heute habe ich eine ganz besondere Gabe. 3 hübsche Schokoladenkäfer. Und wir sind jetzt bei 7. Ihr könnt mit 7 Schalen auskommen und könntet als letzte, das ist nämlich Musik, die ihr opfert, die eine Glocke hinstellen. Oder ihr füllt die Schale mit Wasser oder ihr füllt sie mit Reis und legt eine wunderschöne CD drauf. Das sind die Standard-Wasserschalen-Darbringungen, wie wir sie in der Tradition lehren. Ich persönlich mache unter der Woche, wenn es pressiert, wenn ich in die Arbeit muss, eben meine Tasse Espresso für meinen Lama. Am Wochenende, wenn ich mehr Zeit habe, mache ich alle Schalen. Entscheidet wieder für euch selber, was ist praktikabel, was macht ihr gerne. Ja, das ist schön. Danke. Es sind auch Opfer an die 5 Sinne. Welcher Sinn von welcher Opfergabe angesprochen wird, dürft ihr dann in der Meditation rausfinden. Die geistigen Opfergaben kommen später im Ablauf. Wichtig ist auch, die Opferschalen werden normalerweise am Ende des Tages, bevor er ins Bett geht, ausgeleert und eben dann umgekehrt auf den Altar gestellt. Das ist ein Zeichen dafür, bereit zu sterben. Es ist ein ganz klares Zeichen. Ich bin bereit, heute Nacht zu sterben. Ich habe alles erledigt. Mein Altar muss niemand anderer für mich aufräumen. Und es ist nochmal eine Vergegenwärtigung eben unserer Vergänglichkeit. Und dass wir jeden Moment sterben können, was ja auch eine der Grundweisheiten des Buddhismus ist. Kurs 8, würde ich sagen, ja. Die dritte, ja, Lena?
Darf man den Reis dann auch kochen?
Also ich persönlich, genau, danke fürs Erinnern. Entsorgen. Also das Wasser, wenn ich dann praktisch die Schalen ablege, gehe ich von rechts nach links. Ich tue das Wasser alles wieder zurück in meine Schüssel. Und das Wasser sollte man nicht in Ausguss rausgeben, sondern möglichst irgendwo, wo niemand drauf treten kann. Ich gieße meistens meine Blumen damit. Reis, Blumen entsorge ich separat in einem extra Beutel und bringe den regelmäßig an die Isa. Aber das habe ich aus dem Hinduismus gelernt. Also es heißt, normalerweise solltest du es eben auch im Endeffekt irgendwo auf dem Baum relativ hoch, dass niemand drauf treten kann, praktisch da bringen, damit sich die Tiere holen können. Also ich persönlich gebe es im Fluss. Aber die reine Lehre sagt, du solltest es eigentlich irgendwo hinbringen, wo die wilden Tiere es dann essen können. Und ja, du darfst den Keks oder das Obst essen, hat man letztes Mal schon, aber tu es mit dem Bewusstsein, das war auf dem Altar.
Brigitte, und was ist mit dem Teelicht? Weiter benutzen?
Ja, würde ich ein zweites Mal anzünden, wenn es nicht abgebrannt ist. Ja.
Okay.
Wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um.
Aber den Reis nicht wieder benutzen, oder?
Also ich persönlich, wenn du ihn kochen magst, gerne.
Wieder benutzen fürs Ritual?
Nee, das tue ich nicht. Okay. Es heißt auch zum Teil, du könntest die mit dem Reis stehen lassen. Also das Wasser jeden Tag wechseln, den Reis hin und wieder. Findet man auch in manchen Schriften. Also ich persönlich mache es komplett leer. Entscheid für dich, wie es sich für dich richtig anfühlt. Wirklich das, ja, könntest du auch praktisch wieder zurück tun und wieder benutzen, ja. Ja.
Also es war geht, es war.
Nö.
Darf ich auch was fragen?
Ja, aber gerne.
Ich habe das am Anfang nicht so gut mitgekriegt. Du hast also 7 bis 8 Schalen. Aber ich habe am Anfang geglaubt, du gibst in jede Schale Wasser, oder habe ich das überhört?
Du kannst in jede Schale Wasser geben und dir vorstellen, dass es das ist, für was es steht.
Ja, oder wenn ich Reis hingebe.
Aber auch bestimmte Opfergaben im Endeffekt wirklich da bringen, wie die Blume, wie das Räucherstäbchen. Das Räucherstäbchen geht im Wasser schlecht, deswegen ersetzen wir dann das Wasser durch Reis. Das ist einfach eine praktische.
Also das heißt, die lasse ich dann von Haus aus leer.
Nein, du musst als erstes schon ein paar Wassertropfen reintun, weil wir nie die Schale leer auf den Altar stellen. Das sind Wassertropfen drin aufstellen und dann gießt du einfach den Reis drauf. Aber der Reis saugt das Wasser auf, da brauchst du gar nicht so.
Okay, danke, das war's.
Der saugt es auf, kein Problem.
Super, danke schön.
Gerne.
Brigitte, ich hätte auch eine Frage.
Gerne.
Darf man anstatt den Reis auch Haferkörner nehmen?
Also ich kenne aus den Schriften nur Reis.
Okay.
Aber du darfst ja, also der Buddhismus fordert ja explizit auf, dass du solche Bräuche an die lokale Gegebenheit anpasst. Und Reis ist jetzt nicht unbedingt das, was bei uns natürlich wächst. Deswegen würde ich bei dem Hafer ja sagen.
Das könnt ihr dann anschließend meinem Pferd mitbringen. Das wäre doch dann auch erlaubt, oder?
Ja, also dann muss es ihm aber schon ganz bewusst sozusagen, du gibst ihm jetzt das, was auf dem Altar war. Also du musst dann schon wirklich, also auch mit der entsprechenden Geisteshaltung ihn dann füttern. Dann finde ich das eine coole Idee. Ja.
Danke.
Gerne. Gut, dann gehen wir weiter zur vorbereitenden Übung Nummer 3, die Haltung. Wie sitze ich auf dem Kissen? Ich habe schon lauter Strahlen um mich herum, aber das ist Gegenstand der Klasse 4. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das ist wirklich eine ganz eigene Klasse. Wie sitze ich richtig auf dem Kissen? Wichtig, dass wir richtig sitzen, ist, weil durch den richtigen Sitz unsere Energien richtig fließen und das trägt natürlich auch zu einer guten Meditation bei. In den Schriften wird diese Haltung von Vairochana zum Teil als 7-Punkt- und zum Teil als 8-Punkt-Haltung bezeichnet. Manches, also bei der, wenn ich 8-Punkt-Haltung sage, die zählen dann den Atem, also unabhängig von dem, was mache ich mit meiner Wirbelsäule, was mache ich mit meinen Schultern, was mache ich mit meinem Kinn und so weiter, wird dann noch der Atem dazu gezählt. Wir haben das letzte Stunde schon gemacht, die perfekten 10. Die 10 perfekten Atemzüge, die wir verwenden und die bereits von Vasubandha in der Abhidharma Kosha 350 nach Christus beschrieben sind, um unseren Geist auf die Meditation einzustimmen. Das ist wie im Gang runterschalten. Ich sage jetzt meinem Geist, jetzt werde mal ruhig. Das ist eigentlich nichts wie so vorbereitende Übung für den Geist. Wir sind bei den Vorbereitungen. Ich versuche, 10 Atemzüge ohne Ablenkung zu zählen. Wie mache ich das? Ich gehe mit meiner Konzentration auf, also ich sage meistens in Nasenspitze an. Was aber gemeint ist, ist, dass ihr euch zwei kleine Mandschikern vorstellt, die rechts und im rechten und im linken Nasenloch sitzen sozusagen. Und ihr geht auch nur mit eurer Konzentration dahin und nicht mit dem Auge, weil sonst verdreht ihr eure Augen und es tut dann ganz schön weh. Da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn man versucht, also praktisch, obwohl man die Augen zu hat, sich auf die Nasenspitze zu fokussieren mit den Augen. Also da kriegt man echt, überanstrengt man seine Augen. Also es ist wirklich nur, ihr platziert euren Konzentrationsfokus drauf, nicht das Auge. Und dann hocken da diese zwei kleinen Manschkerl und die spüren dann einfach, wie die Luft ein- und ausströmt. Also der Punkt ist praktisch so eher ein bisschen innen an der Nasenscheidewand. Und ihr beobachtet den Atem auch nur an diesem Punkt. Ihr folgt dem Atem nicht praktisch runter bis zur Lunge, bis der Bauch raus und rein geht. Es ist ja in vielen Traditionen so, dass man dem Atem folgt. Nein, wir konzentrieren uns nur auf den Punkt an der Nase und spüren, wie die Luft ein- und ausströmt. Und wenn wir die 10 zählen, ist immer die Ausatmung der erste Teil und die Einatmung der zweite Teil. Super wichtig, weil intuitiv machen es die meisten Menschen andersrum. Einatmen ist der erste Teil und Ausatmen ist der zweite Teil. Und super, super wichtig. An diesem Punkt beobachten wir den Atem nur. Wir beeinflussen den Atem nicht. Wir beeinflussen nicht seine Tiefe, wir beeinflussen nicht seine Länge. Und wenn ihr da sitzt und atmet, wie wenn ihr gerade einen 10-Kilometer-Marathon hinter euch hättet, dann ist der Atem so. Es ist eine Bestandsaufnahme. Ihr konzentriert euch nur. Wenn ihr versucht, den Atem zu beeinflussen, könnt ihr das, was wir allgemein als Lungen bezeichnen, bekommen. Wir bezeichnen Lungen als einen Zustand, der von zu viel Ehrgeiz ausgelöst wird, der von zu viel Konzentration ausgelöst wird. Man kann sich auch überkonzentrieren. Ihr spürt es dran, dass das Herz eng wird, eben, dass ihr eine sehr unregelmäßige Atmung habt. Wenn ihr in Retreat seid, könnt ihr zum Teil auch überhaupt nicht mehr schlafen, ist ein furchtbarer Zustand. Deswegen in dem Moment wirklich einfach nur zugucken, was ist da, wahrnehmen und mit dem Geist versuchen mitzuzählen, bis ihr auf 10 kommt. Es ist einfach ein Test, wie gut kann ich mich konzentrieren. Standardmäßig am Anfang ist man bei 3, dann beim Frühstück oder was auch immer, was man heute untertags tut. Auch hier wieder, macht kein Fass draus. Macht nicht 1,5 Stunden den Versuch, bis 10 zu kommen. Das könnte am Anfang passieren, dass das so lang dauert, weil man immer wieder abgelenkt wird. Immer wieder an was anderes denkt. Und dann ja eigentlich wieder von vorne mit dem Zählen anfangen sollte. Mach 3-4 Mal, dann ist gut und dann gehen wir weiter in den Übungen. Es ist einfach ein Test und ein Runterbringen vom Geist. zur Technik, wenn ihr jetzt praktisch abgelenkt werdet, weil vielleicht irgendein Geräusch um euch rum ist. Und dann, ihr nehmt das Geräusch wahr und seid mit der Konzentration sofort wieder zurück, müsst ihr nicht bei 1 wieder anfangen. Wenn ihr jedoch darüber nachdenkt, welche Marmelade ihr auf eure Semmel heute schmiert, dann ist das eine ganz klassische Ablenkung, dann solltet ihr bitte wieder bei 1 anfangen. Ihr werdet jetzt auch die vielleicht implizit schon verstanden haben, für uns ist der Atem kein Meditationsobjekt. Von der Meditation auf den Atem werden wir nicht die Leerheit direkt erfahren. Und es wird uns nicht zur Erleuchtung bringen. Deswegen ist für uns die Konzentration auf den Atem eine vorbereitende Übung. Einen Gang runterschalten. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sagen, der Atem an sich ist kein tugendhaftes Meditationsobjekt. Es ist wirklich nur eine vorbereitende Übung. Und es ist eine gute Konzentrationsübung. Ich habe auch jahrelang auf meinen Atem meditiert. Ist wunderbar, man lernt wirklich meditieren dabei. Also sich zu konzentrieren. Aber es ist nicht zielführend im Sinne, was wir mit Meditation als Werkzeug erreichen wollen. Dann gehören zu diesem dritten Punkt der Haltung noch zwei andere Punkte dazu, nach dem Atem, die da heißen Zuflucht nehmen. Also wie gesagt, wir haben Anfang des Jahres einen ganzen Kurs mehr oder minder über Zuflucht nehmen gemacht. Man kann da ganz viel drüber sagen. Kurz zusammengefasst sollte ich an diesem Punkt mir nochmal vergegenwärtigen und den Stift verstehen. Ja, ich führe mir nochmal die Leerheit vor Augen. Ich nehme nicht Zuflucht in ein Bild, ich nehme nicht Zuflucht in eine Statue, ich nehme nicht Zuflucht in irgendjemand, der mich von all meinen Sünden erlösen kann. Das kann niemand. Nur ich und Wissen kann mich im Endeffekt aus diesem Kreislauf des Lebens befreien. Selbst der Buddha kann mich nicht daraus befreien. Er kann mich nur lehren, wie ich es mache. Er kann mir nur Wissen geben. Aber er kann mir nicht die Hand auflegen und mich irgendwo in die Erleuchtung beamen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Akt. Wissen und Mitgefühl schützt mich. Wie kann das jetzt praktisch in der Meditation aussehen? Und deswegen verändert Meditieren nämlich dann auch den Tag. Ich könnte mir wirklich vorstellen, ich treffe heute XY, der ist so super in Knöpfe drücken, da werde ich bestimmt um meine Kontenance ringen. Ich kann mir diese Situation vorstellen, die ich vielleicht im Laufe des Tages erleben werde und stelle mir jetzt einfach ganz klar nochmal die Leerheit der Situation vor und stelle mir vor, der kommt von mir, ich habe den gemacht. Und wenn ich jetzt pumpig bin oder ihn anschrei oder irgendwas anderes tue, dann wird er für immer da bleiben, dann wird er für immer in meinem Leben sein. Aber wenn ich mir der Leerheit dieses Menschen bewusst bin, sprich, ich habe den erzeugt durch meine schlechte Taten, deswegen werde ich heute nicht ärgerlich, auch wenn er es so arg versucht. Das ist ein Akt der Zuflucht. Damit verändere ich mein Leben. Ich nehme Zuflucht in die Leerheit, in dem Bewusstsein, dass jeder Mensch, der mich in meinem Leben aufregt, dass ich den selber gemacht habe. Und dann werdet ihr, wenn ihr den wirklich trefft, auch anders drauf reagieren. Diese Menschen verschwinden in eurem Leben. Kann ich nur sagen, ich habe auch schon welche verschwinden. Und manche werden auch einfach nette, gute Freunde.
Ja, ich nehme gerade, wie heißt verschwinden das, weil da bin ich manchmal so überlegen, dass ich suche auch nicht mehr den Kontakt mit solchen Menschen. Also ist das denn was Positives oder heißt es, ich weiß nicht genau, was richtig ist, indem ich den Kontakt nur suche zu solchen Menschen? Verschiebe ich dann das Thema nur?
Dann glaube ich, Also ich meine jetzt mit Verschwinden wirklich Arbeitskollegen, mit denen muss ich Kontakt haben. Und wenn du das mit denen machst, also wie gesagt, das passieren die merkwürdigsten Dinge, die werden versetzt, die verschwinden einfach wirklich aus deinem Arbeitsbereich. Oder die Alternative, plötzlich entsteht wirklich ein Gefühl der Verbindung. Und dieses vormalige, sich immer ansticheln, sich immer ärgern, ist einfach kein Thema mehr. Wenn du jetzt Personen ausweichst, ganz bewusst,
nicht mehr bewusst auswählen, sondern eher so, es zieht mich nicht mehr dahin. Also es löst sich auf.
Dann ist es, glaube ich, das Zweite. Ja. Ja. Dann ist es das Zweite. Dann hast du daran gearbeitet und du suchst diese Situation immer. Ja. Ja. Das Zweite, das Dritte, Atem, Zuflucht nehmen. Und das Dritte wäre jetzt noch, Mitgefühl erzeugen oder Bodhicitta. Und da stelle ich mir einfach vor, eine Person in meinem Bekanntenkreis, der es vielleicht im Moment nicht gut geht und ich dieses Gefühl, diese Liebe für diese Person spüre und den Wunsch der Person zu helfen. Oder ich stelle mir die 6 Millionen vor, die jetzt gerade 100 Meter von hier alle auf der Wiese sind und ihr Glück im Bier suchen. Und ich habe Mitgefühl mit denen, weil sie nicht wissen, wie man wirklich glücklich im Leben sein kann. Das wäre auch eine Form von Mitgefühl. Den Menschen merkt man uns dann auch meistens, weil den nehmen wir dann am Ende für die Widmung nochmal her. Also mit dem Menschen, mit dem wir das Mitgefühl erzeugt haben. Holger macht gerade Nebenbemerkungen über die Leerheit des Bieres. Dann kommen wir zum vierten Schritt. Die Versammlung der Lamas visualisieren. Oder den Garten der Verdienste. An der Stelle wird in den Schriften ausgiebig und ausreichend beschrieben, wie man sich Unmengen an unterschiedlichen Lamas der Linie vorstellen soll. 30 in der Mitte, 60 drumherum und 70 an der linken Seite und 85 an der rechten Seite. Ich kenne niemand selbst, unsere Lamas geben zu, dass sie das fast überfordert. Und es ist eigentlich genauso, wenn nicht sogar kraftvoller, einfach seinen Herzenslama zu visualisieren. Also diesen Garten der Buddhas, das ist einfach unsere ganze Linie, alle, die jemals das Dharma gelehrt haben. Aber dein Herzenslama ist der Vertreter auf Erden für dich und er repräsentiert eigentlich alle. Er ist dein Fenster zu allem, was da an Wissen ist. Und in dem Moment, wo ich ihn mir visualisiere, ist es wieder wichtig, kein Bild. Stell dir einen richtigen Menschen vor. Du fängst an mit dem Umriss, füllst dann die Augen ein, den Rest vom Gesicht, vielleicht Haare, vielleicht hat er was an. Er atmet, er riecht, er strahlt dich an mit Liebe. Und wenn du kein Lama, keinen Lehrer hast, dann stell dir in dem Moment den perfekten Lehrer vor, den du gerne hättest. Und wenn du deinen Lama noch nicht als perfekt empfindest, in diesem Moment in der Meditation muss er perfekt sein. Er muss jung sein, er darf keine grauen Haare haben und keine Glatze. Er hat was total Cooles an. Er ist super schön und nicht nur schön im Sinne von Äußerlichkeit, sondern auch schön im Sinne von seinen Eigenschaften. Er ist mitfühlend, er tut nur Gutes, er muss einfach perfekt sein. Das ist mit eines der unglaublichsten Karmas, sich in dem Moment den perfekten Lama vorzustellen. Wie gesagt, wenn ihr einen habt, dann macht ihn perfekt. Wenn ihr noch keinen habt, dann stellt euch einen perfekten vor, weil dann wird er ziemlich bald in euer Leben treten. Und mit das Wichtigste bei der Visualisierung ist, dass sie euch anstrahlen. Sie sind super happy, dass ihr sie gefragt habt, ob sie euch mit euch meditieren. Sie strahlen die Liebe, sie strahlen die Fürsorge für euch. Es ist freudvoll. Und es wird in den Schriften immer und immer wieder betont. Das ist mit die Essenz dessen. Diese Freude, die ihr da empfindet. Diese Liebe, die ihr spürt. Super, super wichtig. Dann kommen wir zur fünften vorbereitenden Übung. Spirituelle Hindernisse bereinigen und gutes Karma ansammeln. Da es so einen langen Titel hat, hat es 7 Unterpunkte, die 7 Bestandteile heißen. Diese 7 Bestandteile kann man auch im täglichen Leben benutzen, wenn ihr irgendein entscheidendes Ereignis in eurem Leben bevorsteht und ihr macht diese 7 Punkte kurz vorher. Und wie gesagt, ich habe am Anfang ja schon immer in der Einleitung gesagt, es ist was, was zügig geht, was schnell geht. Und wenn ihr es geübt habt, dann könnt ihr das in 2-3 Minuten machen. Und ihr werdet viele Dinge zum Positiven wenden. Weil durch die 7 Bestandteile bereinige ich schlechtes Karma und generiere extrem viel gutes Karma. Und dieses gute Karma trägt mich über die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das vor der Meditation machen, weil durch dieses gute Karma wird meine Meditation gut. Das erste ist jetzt die Niederwerfung im Geiste. Wir haben den Lama eingeladen, wir haben ihn visualisiert, wir haben spüren seine Liebe, seine Fürsorge und jetzt verbeugen wir uns im Geiste vor ihm. Wie verbeuge ich mich im Geiste? Stelle ich mal vor, wie ich Verbeugungen und Niederwerfungen mache. Ich bewundere einfach eine gute Eigenschaft von ihm. Ich stelle mir einfach nochmal ganz explizit eine gute Eigenschaft vor. Das ist im Geiste verbeugen. Ich bewundere dich dafür, dass. Als zweiten Bestandteil bin ich jetzt.
Wo ist die Grenze zwischen Bewundern eines Lamas und sozusagen Begehrlichkeit?
Was? Begehrlich?
Sozusagen einen, den Menschen begehren. Also in einem.
Meinst du im sexuellen Sinne oder meinst du willst diese Eigenschaft haben?
Ja, eher sogar auch im sexuellen Sinn. Gibt es da irgendwelche Hinweise dazu?
Ja, es gibt eine Aussage, dein Lama ist nicht dein Freund, dein Lama ist nicht dein Mann, dein Lama ist nicht dein Bruder. Dein Lama kümmert sich um dich im spirituellen Sinne.
Und Freund auch nicht. Also im Sinne von Freundschaft.
Komm mal später, ich sag zu spirituellen Freunden in einem von den nächsten Punkten was.
Okay, danke.
Also, wir haben ihn eingeladen, wir spüren die Liebe, wir haben uns im Geiste verbeugt. Wir machen, bewundern einfach eine gute Eigenschaft. Jetzt bringen wir Darbringen oder Opfergaben im Geiste. Und das kann alles sein, was ihr euch ausdenkt. Ein klassisches Beispiel, ihr stellt euch den wunderbaren blauen Himmel vor und macht ihn voller Blumen. Oder einen wunderschönen Sonnenuntergang. Oder irgendwas, was ihr glaubt, was einfach, was ihr ihm schenken wollt. Eines der größten Geschenke, die man einem Lama machen kann, ein Lama braucht eigentlich oder will eigentlich von seinem Schüler eigentlich keine materiellen Gaben. Das schönste Geschenk, was man dem Lama machen kann, ist seine eigene Praxis. Sprich, ihr würdet jetzt im Geiste wieder, also und was ganz Spezifisches, gestern ist es mir gelungen, mich an einer Stelle zu beherrschen und ich habe ein super freundliches E-Mail geschrieben und das schenke ich dir jetzt. Das sind die Dinge, die ein Lama will. Er will deine Praxis, er will, dass du dich zum Guten veränderst, dass du gute Dinge tust.
Das ging ja nicht. Echt?
Ich dachte zu lange. Du kriegst doch immer Pump-E-Mails von mir. Nein. Ich habe sie nicht geopfert. Als nächstes kommt dann, ich öffne mein Herz und gebe zu, was ich Schlechtes getan habe oder welche schlechten Samen ich gepflanzt habe. Es ist auch ein Bekenntnis. Auch hier nie generell, oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Nein, nein, wir machen es nie generell. Wir sind immer spezifisch. Ich habe gestern Holger eine Pump-E-Mail geschickt, ohne Anrede. Ohne, ja. Ich bekenne das. Mea culpa. Nein, wir sagen nicht mea culpa. Wir sagen ganz spezifisch, ich habe schlechte Samen gepflanzt. Das war echt blöd von mir. Und das tut mir leid. Das wird mir ein schlechtes Ergebnis bringen. Ich werde es nie wieder tun. Wichtig an der Stelle ist, wenn ihr Gelübde habt, Freiheitsgelübde, Bodhisattva-Gelübde oder tantrische Gelübde, dass er eben genau an der Stelle eventuell gebrochene Gelübde bekennt. Der nächste Punkt, der vierte Bestandteil ist die Freude. Besser bekannt als die Coffee Meditation. Ich freue mich über gute Dinge, die ich getan habe. Und wieder genauso spezifisch, so viele wie euch einfallen. Und ich freue mich über Dinge, gute Dinge, die andere getan haben. Auch das gehört dazu. Es gibt so viele coole, tolle Menschen. Freut euch drüber, dass ihr sie kennengelernt habt. Dass ihr ihnen zugucken könnt, wie sie was Tolles getan haben. Als nächstes kommen dann als Bestandteil Nummer 5 und 6 kommen zwei Bitten. Die erste Bitte ist die Bitte, an den Lama das Rad des Dharmas zu drehen. Das heißt, ihr bittet ihn, dass er euch das Dharma lehrt. Es kann aber auch ganz praktisch sein. Vielleicht seht ihr irgendeinen tollen Film, wo ganz viel Dharma drin ist. Such das Dharma in deinem Leben. Such die Dharma-Botschaften. Oder vielleicht genau die bewusste Person, die euch immer irritiert. Vielleicht lehrt die euch ja auch was. Der sechste Bestandteil ist die Bitte an den Lama, für immer zu bleiben, dass er dein ganzes Leben und alle Leben danach bei dir ist. Und diese Bitte wird auch bewirken, dass euer Lama lange lebt. Und an dem Punkt schließt bitte auch eure spirituellen Freunde mit ein, die ganz wichtig sind, weil euer spiritueller Freund ist meistens viel öfter da wie euer Lama. An dem wächst man. Da nordet man sich ein. Das ist das Wichtige. Ja. Manchmal sind die spirituellen Freunde für den kleinen Erfolg in der Praxis, fürs tägliche Üben, wichtiger wie der Lama. Deswegen schließt bei dieser Bitte eure spirituellen Freunde mit ein, dass sie immer bei euch sind und dass ihr euch immer gegenseitig helfen könnt. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt die eigentliche Meditation. Über was wir meditieren, gibt es dann auch später Klassen. Wenn ihr jetzt diese 10 Minuten hinter euch habt, am Anfang sind es wahrscheinlich eher 20 Minuten, dann ist das jetzt ein guter Punkt, um sich mal zu strecken, um vielleicht mal das Knie zu massieren und vielleicht noch einen Schluck Tee zu nehmen. Er kommt schon noch. Jetzt kommt die Meditation.
Achso, das ist noch. Brigitte?
Ja.
Brigitte, sind es nicht 7 Bestandteile? Jetzt waren wir doch nur 6, oder?
Ja, wir sind erst bei 6, aber jetzt kommt die Meditation.
Gut, danke.
Danke für den Hinweis, es kommt noch. Deswegen an der Stelle, wie gesagt, mal strecken, vielleicht was trinken, vielleicht möchte auch einfach mal aufstehen, aber dann nicht zu lange rumdödeln, sondern wirklich relativ schnell wieder aufs Kissen setzen. Vielleicht nochmal die 10 Atemzüge machen und dann die eigentliche Meditation. Jetzt haben wir unseren Geist eingestellt, wir haben gutes Karma gesammelt, wir haben unserem Lama geopfert, wir haben ihm gebeten, uns auch zu helfen. Und jetzt haben wir alles beieinander, damit wir wirklich eine gute Meditation machen können. Wenn dann die Meditation auf das eigentliche Meditationsobjekt zu Ende ist, dann gehen wir im Endeffekt weiter, dann kommt das 7. Bestandteil, die Widmung. Was ist die Widmung? Die Widmung ist eigentlich eine Praxis in Großzügigkeit. Wir geben jetzt das gute Karma, was wir durch die Meditation angesammelt haben, weg. Wir widmen es jemand anderem. Vielleicht widmen wir es der Person, mit der wir Bodhicitta erzeugt haben am Anfang. Irgendjemand, dem es schlecht geht in unserer Umgebung. Vielleicht widmen wir dieses gute Karma dieser Person, dass sie gesund wird. Oder ich widme das gute Karma all den 6 Millionen Menschen, die jetzt gerade auf der Wiesn sind, dass sie eines Tages die wahre Ursache für Glück finden. Oder ich widme es, dass ich endlich meinen Kurs 15er fertig kriege und verstehe, was da eigentlich drin ist, damit ich eines Tages dieses Wissen vielleicht weitergeben kann und damit Menschen helfen kann. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, denen man es widmen kann. Aber es ist ein Weggeben. Ich gebe es weg. Damit übe ich mich selber in Großzügigkeit, eine der 6 Perfections. Und damit versiegle ich das Karma auch. Ich kann es nicht mehr zerstören. Man kann nämlich auch gutes Karma zerstören. Wenn ich es widme, kann ich es nicht mehr zerstören. Es gibt ein schönes Bild, wie wenn ich es in den Ozean all des guten Karmas von allen erleuchteten Wesen reingebe. Damit sind die 7 Bestandteile zu Ende. Wir werden auch heute am Ende der Stunde noch eine Widmung machen, weil man das nämlich am Ende einer Stunde auch macht. Und wir kommen zur 6. vorbereitenden Übung, die wir auch nach der Meditation machen. Und das ist die Bitte an den Lama, dass er dir den Segen gibt. Wir machen das relativ praktisch. Wir visualisieren ja, also den Lama haben wir ja am Anfang visualisiert und der ist ja immer noch da. Und es wird als sehr unhöflich betrachtet, ihn da sitzen zu lassen. So, tschüss, ich gehe jetzt mal arbeiten bis morgen früh. Das wird als sehr unhöflich betrachtet. Wir nehmen den Lama in unser Herzen und das ist nämlich der eigentliche Segen. Wir stellen uns vor, wie er vor uns aufschwebt und immer kleiner wird und dann dreht er sich um, verharrt eine Minute auf oder eine Sekunde auf unserem Kopf, guckt dann in die gleiche Richtung wie wir, wird immer noch kleiner und noch kleiner und dann wandert er entlang des Zentralkanals Die Yogis wissen hoffentlich, von was ich spreche, alle anderen. Das ist einer der Energiekanäle, die vor der Wirbelsäule, also innerhalb von unserem Körper sind. Und dann stellen wir uns vor, dass er im Zentralkanal wie in einem Aufzug runterfährt, bis zur Höhe vom Herzen, also im Herzchakra, da landet er. Und da stellen wir uns dann einen wunderschönen Raum für uns vor. Er landet dann auf einem Lotuskissen und dann könnt ihr in eurer Fantasie den Raum wieder so gestalten, wie ihr glaubt, dass euer Lama es gerne hätte. Und damit habt ihr den Lama den ganzen Tag in euch. Ihr tragt ihn die ganze Zeit mit rum. Ihr könnt ihn immer fragen, was würdest denn du jetzt machen? Was würdest denn du jetzt denken? Und ihn um Rat fragen. Er strahlt den ganzen Tag seine Liebe und seine Wärme in euch aus. Und dieses, dass ihr ihn dabei habt, das ist eigentlich das, um was wir am Ende bitten. Gib mir die, segne mich, damit ich so werde wie du, damit ich so denken kann, damit ich so handeln kann. Und deswegen nimmt er ihn in euer Herz, damit er das erreicht. So, jetzt haben wir alles praktisch durch. Dann würde ich es gern einmal mit euch durchmeditieren. Ich würde euch dazu, weil ihr ja hoffentlich auch das jetzt demnächst übt, euch noch zwei Regieanweisungen geben, die ihr in die Notizen reinschreiben könnt, die wir in der Linie machen, die jetzt aber hier noch nicht drin stehen. Also das erste ist Zimmer aufräumen und sauber machen. Und als zweites kommt die Darbringung, sprich die Opfergaben. Dazwischen machen wir die echten Verbeugungen, wenn ihr das tun wollt. Also wirklich dumm, dumm, dumm und euch auf den Boden schmeißen. Die physikalischen Verbeugungen. Später machen wir ja noch welche im Geiste. Dann bringen wir die Opfer auf dem Altar da, dann setzen wir uns hin und in dem Moment mache ich dann praktisch die Augen zu oder schließe die Augen fast, wo ich praktisch Zuflucht nehme und Bodhicitta entwickle. Dann kommt alles, genau. Bevor wir den Garten der Verdienste visualisieren, sprich bevor ich anfange, mir den Lama vorzustellen, Vorschritt 4, ist ganz klar, ihr bittet ihn zu kommen und mit euch zu meditieren. Es ist nicht ganz, ihr bittet ihn zu kommen. Ihr fangt nicht einfach an, ihn zu visualisieren, sondern ihr ladet ihn ein und bittet ihn. Und er kommt mit einem Strahlen zur Tür rein und sagt, cool, endlich fragst du mich mit dir zu meditieren. Da warte ich seit 50 Jahren drauf. Der Rest ist relativ so, wie es drin steht. Dann eben noch zwischen, also nach Schritt 6, vor Schritt 7, dort kommt die Meditation auf das eigentliche Meditationsobjekt. Für alle, die in der letzten Stunde nicht da waren, möchte ich noch mal kurz drei Bücher nennen, die eventuell in den Hausaufgaben gefragt werden, in denen die 6 Vorbereitungen und die 7 Bestandteile im Endeffekt beschrieben sind. Das ist zum einen Slamri Chenmo von Chetson Kappa, geboren. 1357 bis 1419. Das basiert auf dem Gebet von Samantabhadra. Das ist praktisch die Quelle für Slamrim Chenmo. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele Gebete, in denen die 7 Bestandteile in Gedichtform formuliert sind. Ihr findet davon eines in der Lektüre 1, Skandan Lakyama. Wie haben wir es übersetzt? Engel aus dem Tausend. Moment, ich hab's gleich, wie es auf Deutsch heißt. 1000 Engel des Himmels der Glückseligkeit. Wunderschön. Wäre auch ein sehr schönes Meditationsobjekt, dieses Gebet, finde ich. Danke, Ulrike, für diese wunderbare poetische Übersetzung. Ich liebe sie. Gut, dann würde ich jetzt gerne mit euch meditieren. Die sechs vorbereitenden Übungen inklusive der 7 Bestandteile. Beim Meditationsobjekt würde ich dann gerne eben Ganden Lakyama einmal vorlesen für euch. Und dann machen wir Widmung und nehmen den Lama ins Herzen. Erste Übung, aufräumen. Zeigen. Jetzt müsst ihr doch nicht angucken. Ich hätte noch ein Kaugummi zum Entsorgen.
Was brauchst du?
Okay, an der Stelle kommen jetzt die Verbeugungen. Wenn ihr euch nicht verbeugen wollt, macht es nicht. Dann setzt man sich vor den Altar und dann kommen die Darbringungen. An der Stelle würde ich jetzt im Endeffekt die Wasserschalen füllen. Dann setze ich mich in meinen Sitz, den ich jetzt einmal kurz ansage, welche Punkte zu beachten sind. An der Stelle, also ich habe die Augen geschlossen, das heißt, die Augenlider entspannt. Wenn das bei euch heißt, die Augen sind geschlossen, gut. Wenn dann Spalt offen bleibt, wenn die Augenlider entspannt sind, Augen. Die Hände entweder auf dem Oberschenkel ablegen oder die rechte in die linke Hand legen und die Daumen berühren sich leicht. Wirbelsäule lang und aufrecht. Die Schultern fließen nach hinten unten. Kinn ist parallel zum Boden. Die Augenlider sind entspannt. Die Zunge liegt locker im Mund, die Zungenspitze hinter den Schneidezähnen am oberen Gaumen. Bauchmuskeln sind ganz leicht angespannt, um den unteren Rücken zu stützen. Kommen die perfekten 10 Atemzüge. Konzentration auf der Nasenspitze. Und beobachten, wie die Luft ein- und ausströmt. Dann versucht, ob er bis 10 kommt. Ausatmung ist der erste Teil. Einatmung der zweite. Nur beobachten, nicht beeinflussen.
dann nimm Zuflucht. Nimm Zuflucht in euer Wissen um die Leerheit. Dass ihr wisst, dass alle Menschen, die euch irritieren, ihr selber erschaffen habt. Überlegt, welcher von denen euch morgen begegnen könnte. Stellt euch vor, was er zu euch sagt. Und ihr wisst einfach, dass er das Gleiche zu jemand anderem gesagt hat, dass er deswegen diese Situation erleben müsst. Aber um sie in Zukunft zu vermeiden, werdet ihr nur freundlich und höflich antworten. Und dann erzeugt Mitgefühl in eurem Herzen. Denkt an jemand, dem es schlecht geht, der physisch oder emotional leidet, dem ihr helfen wollt. Dem ihr aus tiefstem Herzen helfen wollt. Und dann bittet euren Lama und fragt ihn, ob er mit euch meditieren möchte. Er antwortet mit einem Lächeln auf Gesicht und sitzt ganz schnell euch direkt gegenüber, weil er sich so freut, dass ihr ihn gefragt habt. Stellt euch als erstes die Silhouette vor. Und dahinter strahlendes Licht. Und dann seine Augen. Denen die Liebe zu euch strömt und ihr erkennen könnt. Und dann das Gesicht. Den Rest vom Körper.
Er ist lebendig. Er sitzt euch gegenüber. Ihr könnt seine Körperwärme spüren. Er atmet. Und ihr badet in der Liebe und Fürsorge für euch, die er hat. Und dann macht ihr eine geistige Verbeugung vor ihm, indem ihr eine ganz spezielle Eigenschaft, die ihr bewundert, euch vor Augen führt. Und dann bringt er ihm im Geiste Geschenke dar. Einen Himmel voller Rosen. Oder was immer ihr ihm schenken möchtet. Oder was ganz Bestimmtes eurer Praxis der letzten 24 Stunden. Als nächstes kommt das Eingeständnis. Habt ein Gelübde gebrochen, dann gesteht es jetzt ein. Ihr habt einfach einen schlechten Samen gepflanzt und macht es genauso. Seid wieder ganz spezifisch. Heute Nachmittag um 2:30. Dann kommt der Teil mit der Freude. Welche guten Samen habt ihr gepflanzt in den letzten 24 Stunden? Freut euch drüber. Es zählt sie alle einzeln auf. Dann freut euch für die Menschen, denen ihr begegnet seid heute, die was Gutes getan haben, die anderen geholfen haben, die nett und mitfühlend waren. Als nächstes bittet alle heiligen Wesen, dass sie euch lehren, dass sie das Rad des Dharmas drehen. Dass ihr einen Vortrag hört. Einen Artikel liest. Durch einfach jemand so beiläufig im Gespräch eine wunderbare Weisheit mitteilt. Als nächstes bittet euren Lama und alle euren spirituellen Freunde, dass sie immer bei euch sein mögen, immer nahe sind. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt einfach den Sitz nochmal verbessern, bevor wir zur eigentlichen Meditation kommen. Einmal strecken. Setzt euch wieder. Versucht die Haltung zu finden. Konzentriert euch nochmal auf den Atem. Tausend Engel im Himmel der Glückseligkeit, ein Hingabegebet an den Laman. Bitte komm zu mir, Lobsang Drakpa, König des Dharma, der du alle Dinge weißt. Komm mit deinen Söhnen und Töchtern auf Wolken reitend, wie Berge reinen weißen Schnees. Komm, komm aus dem Herzen des Herrn der tausend Engel im Himmel der Glückseligkeit. Nimm vor mir Platz auf einem Thron bedeckt mit Kissen aus Mond und Lotus, ruhend auf dem Rücken von Löwen. Mein heiliger Lama, mit deinem reinen weißen Lächeln voll des Glücks über mich, ich bitte dich, bleib 1 Million Jahre und verbreite die Lehren. Bleib, denn es ist keiner höher als du, durch den ich Verdienste sammeln kann, durch die Tugend meines Vertrauens. Dein Geist ist Wissen und umfasst alles, was es zu wissen gibt. Deine Worte sind Juwelen der guten Erklärung, die wir Glücklichen in unseren Ohren tragen. Dein Körper leuchtet, leuchtet mit Helligkeit, leuchtet mit Glanz, sichtbar für die ganze Welt. Ich verbeuge mich vor dir. Allein dich zu sehen, allein dich zu hören, allein an dich zu denken, bewirkt große Dinge. In meinem Geist bringe ich dir einen Ozean von Geschenken dar, die den Himmel bedecken. Geschenke, um all deine Sinne zu erfreuen. Blumen jeglicher Farbe, süß duftender Weihrauch, leuchtende Lampen und Parfüm für deinen Körper. Und noch weitere Geschenke bringe ich dir dar. Es gibt keinen höheren, durch den ich Verdienste erwerben kann. Aus der Tiefe meines Herzens bereue ich aufrichtig und bekenne offen ein Unrecht nach dem anderen, das ich begangen habe in meinen Taten, Worten und Gedanken. Jedes einzelne Unrecht, das ich von Zeiten ohne Anbeginn in mir getragen habe, besonders jene, die ich vielleicht begangen habe bezüglich der 3 Arten von Gelübden. Hier im Zeitalter des Niedergangs hast du alle Anstrengungen unternommen und großes Wissen erworben. Du hast dich der 8 weltlichen Gedanken entledigt und somit Muße und Glück genutzt. Retter, wir freuen uns, wir fühlen tiefes Glück über das, was du getan hast. So unendlich gut und kraftvoll. Ihr hohen heiligen Lamas, hüllt den Himmel eurer Dharma-Körper in mächtige Wolken von Wissen und Liebe und schickt sie zur Erde eurer Schüler. Denn wir sind bereit, lasst sie herabregnen, die Lehren tief und weit. Möge alles Gute, das ich durch dieses Gebet vollbracht habe, den Lehren und jedem Lebewesen helfen. Ich bitte auch besonders darum, dass ich noch viele Jahre das Licht, die Essenz der Worte, die Lehren von Shetsongkhapa verbreiten möge. Komm, ich bitte dich, mein Herzenslama, leuchtend und kostbar, nimm Platz auf dem Lotus über meinem Kopf. Sei gütig und lass mich dir folgen. Gewähre mir, dir gleichzukommen im Körper, Rede und Geist. Ich bete zum einen, dem Hüter des Diamanten, der Quelle, die jedes Ziel verkörpert. Ich bete zu liebenden Augen, Hort der Liebe, ohne Liebe zu enthalten. Ich bete zu sanfte, strahlende Stimme, Herr des Wissens, unbefleckt. Ich bete zum Hüter des Geheimnisses, Zerstörer der Dämonenarmeen. Ich bete zu Tsongkhapa, Kronjuwel, Meister im Land des Schnees. Ich bete zum einen, ich bete zu seinen Füßen, ich bete zu Lobsang Drakpa. Komm, ich bitte dich, mein Herzenslama, leuchtend und kostbar, nimm Platz auf dem Lotus in meinem Herz. Sei gütig und lass mich dir folgen. Gewähre mir, dir gleichzukommen im Körper, Rede und Geist. Komm, ich bitte dich, mein Herzenslama, leuchtend und kostbar, nimm Platz auf dem Lotus in meinem Herz. Sei gütig und lass mich dir folgen. Gewähre mir, dir gleichzukommen und sowohl die gewöhnlichen als auch die höchsten Ziele zu erreichen. Komm, ich bitte dich, mein Herzenslama, leuchtend und kostbar, nimm Platz auf dem Lotus in meinem Herz. Sei gütig und lass mich dir folgen. Bleib hier und verlass mich nie bis zur Essenz des Buddha. In allen meinen zukünftigen Leben möge Tsongkhapa der Siegreiche bei mir sein und meinen spirituellen Lehrer verkörpern in den Lehren des großen Weges. In allen meinen Leben möge ich niemals getrennt sein von meinen perfekten Lamas. Möge ich mich im Glanz des prachtvollen Dharma sonnen. Möge ich alle guten Qualitäten jeder Stufe und jeden Pfads perfekt erfüllen. Und möge ich dann schnell die Stufe erreichen, wo ich selbst zum Hüter des Diamanten werde. Widmet jetzt das gute Karma der Meditation vielleicht dem Menschen, den ihr euch am Anfang vorgestellt habt, der leidet, damit er gesund wird, oder jemand anderen. Und dann bittet den Lama in euer Herz zu kommen. Seht, wie er immer kleiner wird und nach oben schwebt. Dreht er sich um, schwebt Richtung Kopf. Bleibt kurz auf der Spitze eures Kopfes in der Luft. Dann wird er noch mal kleiner und kleiner. Und schwebt dann entlang des Zentralkanals nach unten, bis zu eurem Herzen. Dort habt ihr ein wunderbares Zimmer für ihn bereitet. Setzt sich dort nieder. Begleitet euch. Seiner Liebe, seiner Fürsorge, seinem Denken und mit seinem Handeln. Dann kommt nochmal zum Atmen für 2 Atemzüge. Und wenn ihr soweit seid, dann macht die Augen wieder auf. Sabine wird dann noch das Mandala und die Widmung für uns sprechen.
Darbringung des Mandalas. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Widmung einer guten Tat. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Danke, Sabine. Danke für die Stunde. Wenn ihr Fragen habt, versucht sie mit den Notizen, mit der Lektüre, mit eurem Hausaufgabenpartner zu klären. Und wenn sie dann immer noch offen sind, nächste Stunde zu stellen. Danke, bis in 2 Wochen. Holger hält dann die nächste Stunde. Ciao.
Tschüss. Ciao.